Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hallo und schönen guten Tag zu Reisen, der Podcast. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder es zum ersten Mal tut. Wir werden unser Bestes geben, euch Reiseorte vorzustellen, an denen wir mal waren und von denen wir denken, das könnten andere Leute auch sich mal angucken. Und wir versuchen euch diese Orte so angenehm wie möglich darzustellen und so vor allen Dingen auch so, dass man sie gerne sehen will und auch vielleicht auf eine andere Art und Weise, sodass man sie noch besser erleben kann, als man es ohnehin schon tut.
Ja, und vielleicht nicht einfach einen Pauschaltrip bucht, sondern sich traut, auf eigene Faust was zu erleben und zu reisen. Und wir meinen mit Reisen nicht immer, es muss ans andere Ende der Welt sein. Man kann auch zu Hause reisen, in der Stadt, im eigenen Bundesland. Man kann auch im Saarland reisen oder in Mecklenburg-Vorpommern. Da fahren wir heute aber nicht hin. Ihr wisst ja, wir fahren heute in den Nahen Osten, nach Jordanien. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal seid ihr dran, Jochen. Wir haben wieder ganz tolle Nachrichten bekommen, Feedback über Facebook, Instagram. Und da freuen wir uns immer sehr.
Genau, Jens Amra Hader schreibt, ganz großes Kino, euer Podcast. Da ich an einigen Orten aus den Berichten auch schon war, kann ich nur sagen, sehr authentisch und ganz nah an der Realität. Das freut uns sehr, dass wir keinen Blödsinn erzählen. Es geht aber noch weiter.
Oh, schön.
Toll, dass ihr auch immer wieder Orte abseits der Touristenströme vorstellt. Weiter so, meine Unterstützung habt ihr. Vielen Dank, Jens, das freut uns sehr.
Danke, Jens, und liebe Grüße, wo auch immer du gerade steckst.
Genau. Und dann habe ich noch einen gefunden, Claudius Holinski, wollte ich dir jetzt nicht vorenthalten.
Ja.
Viele Grüße aus dem schönen Zürich, das übrigens auch mal eine Folge wert wäre, da stimmen wir voll und ganz zu. Euer Podcast ist wirklich super, da stimmen wir auch zu. Ich habe alle Folgen gehört und bin beim Zuhören gedanklich in dem jeweiligen Land und Ort. Ihr vermittelt es dort wirklich, wie es dort wirklich ist, fernab vom Pauschaltourismus. Sehr cool. Übrigens, er fände es witzig, wenn wir etwas in den Landessprachen zum Besten geben würden. Die typische Begrüßung, wie man nach dem Weg fragt und so. Ich habe das extra aufgespart für die Jordanien-Folge. Ganz ehrlich.
Vielen Dank.
Ich hätte nämlich letzte Folge bei Venedig, hätte ich es mitbringen können, aber ich habe es nicht gemacht, um es heute bei Jordanien zu zünden, diese kleine gute Laune-Rakete.
Ja, danke. Danke. Danke, Jochen.
Danke, Claudius.
Danke, Claudius. Und was ich gesehen habe, in unseren Statistics, in unseren Insights, die Schweiz. Nach Deutschland sind wir in der Schweiz am meistgehörtesten.
Ach was?
Die Schweiz vor Österreich.
Na, guck mal.
Ne? Und noch weit vor der belgischen Minderheit oder vor irgendwelchen Leuten, die im Elsass Deutsch sprechen. Die Schweiz ist unsere Nummer zwei nach
Knapp vor Jordanien wahrscheinlich.
Knapp auch, ne? Vor Jordanien. Jordanien so an vier.
Ja.
Salam.
Ach was. Ja. Jetzt haut er hier so nebenbei einen raus.
Ne? Ne? Jordanien. Jordanien ist verrückt, weil Jordanien, wir befinden uns im Jahr 2019. Ich war vor 2 Jahren in Jordanien, 2017. Und da war es noch fast exotisch, nach Jordanien zu fahren. Und mittlerweile hört man immer öfter so aus allen möglichen Ecken, Jordanien muss ja ganz spannend sein.
Ja.
Und weil wir das immer öfter gehört haben, dachte ich, wird es jetzt höchste Zeit, eine Jordanien-Folge zu machen.
Ich finde, das passt sehr gut. Genau das beobachte ich nämlich auch so in meinem, wenn man das so nennen will, Reise-Nerd-Freundeskreis. Das ist so ein Teil meines Freundeskreises, die da so jetzt sich das entdecken. Ich glaube, zum einen einfach, weil wahrscheinlich gerade billige Fluglinien hinfliegen. Und zum anderen, glaube ich, weil das einfach auch eins der Länder in dieser Gegend ist, das man besuchen kann.
Also, ja, leider eins der wenigen Länder, die man besuchen kann.
Genau.
Also man kann, also Jordanien liegt im Nahen Osten, Grenze zu Israel, hat keinen Mittelmeerzugang, Jordanien, Grenze zu Israel im Westen. Und dann grenzt es halt an so Länder an wie Syrien und Irak, wo natürlich viele schon, oh Gott, ne, diese Ecke. Aber Jordanien, wie auch Israel und dann noch Libanon, wir haben ja auch eine Libanon-Folge gemacht, die wir euch natürlich auch immer wieder gerne ans Herz legen, weil in Libanon kann man auch ganz toll reisen. Aber sagen wir, die Hauptreiseländer in der Region, wo man sicher hinfahren kann, wo es sehr, sehr spannend ist, sind Israel und Jordanien.
Mhm.
Und diese zwei Länder, also Israel und Jordanien, sind, ich sag mal, befreundet wäre zu viel, aber es gibt Beziehungen zwischen beiden Ländern, was normalerweise aus Israel kommt, man in der Region fast in kein anderes Land rein, weil die Grenzen zu sind. zwischen Jordanien und Israel kann man reisen. Das heißt, man kann Jordanien und Israel kombinieren. Man kann aber Jordanien auch wunderbar, da ist so viel Spannendes. Man kann Jordanien wunderbar in ein, zwei Wochen als Ziel haben, als alleiniges Ziel. Viele kombinieren es halt mit Israel. Ja. Ich würde aber für plädieren, Jordanien so viel Platz einzuräumen, wie geht. Also man kann in der Woche schon sehr viel machen, zwei Wochen sind ideal. Aber ich habe so viel gestaunt in Jordanien, weil wir haben einmal eins der modernen sieben Weltwunder da, Petra.
Ja.
Diese alte, tausende Jahre alte Stadt, da kommen wir gleich zu, die in Felsen gehauen ist, in einem riesig großen Tal. Und so eine alte Nebäa-Stadt ist, Nebäa-Kultur, die war so 300 vor Christus bis etwa 300 nach Christus. Und die haben in eine Schlucht, in ein riesig großes Gebiet halt eine Stadt reingehauen. Die hatten keine Häuser, die haben einfach in die Felsen sich Paläste und Höhlen und eine ganze Stadt reingebaut.
Ja, warum nicht? Ja.
Wir haben einmal das. Dann haben wir aber auch noch den tiefsten Punkt der Erde, der zugänglich ist. Das Tote Meer, 420 Meter unter dem Meeresspiegel.
Krass.
Und das Tote Meer, kommen wir auch gleich zu, war für mich so eine der, ich bin ja jetzt auch schon in Anfang der 40er und man denkt ja so, man hat so körperlich fast alles erlebt. Ne? Also alle Höhen und Tiefen.
Ja, aber jetzt kommen die Tiefen halt.
Ne? Jetzt kommen die Tiefen halt, nämlich 420 Meter tief und schwimmen. Oder floaten oder treiben im Toten Meer. Ich versuche gleich nochmal dieses Körpergefühl halt euch näher zu bringen. Aber das war so der Hammer. Mhm. Und ich wollte es erst gar nicht machen, weil ich dachte so Touri-Kram. Aber der Hammer, ich komme gleich zu.
Okay.
Denn das nur mal das als zwei Highlights. Wir haben ein Weltwunder und wir haben noch dieses Tote Meer. Allein das schon ist die Reise wert. Aber man muss dazu sagen, Jordanien als solches, als Gesellschaft, als Land ist schon spannend. Es hat so knapp 10 Millionen Einwohner. Und man startet meistens in Amman, das ist die Hauptstadt, 3 Millionen Einwohner. Die Jordanier sind islamisches Land, sunnitischer Islam. Und das ist Staatsreligion, aber es ist sehr, sehr liberal. Also es gibt viele Christen, die im Land leben. Es gibt ganze Regionen, die christlich sind. Es gibt Drusen dort. Es gibt Juden im Land. Deshalb halt diese Nähe zwischen Jordanien und Israel, die ist schon da. Also es ist wirklich ein sehr liberales, islamisches und modernes Land, das mit ganz viel zu kämpfen hat in der Region, weil Jordanien auch dann halt ein Land ist, weil es denen halt wirtschaftlich auch halbwegs gut geht, ist ein Flüchtlingsland. Also ganz viele Syrer sind städtische Syrer aus Damaskus, liberale Syrer, sind nach Amman oder nach Jordanien gekommen. Ganz viele Palästinenser sind in Jordanien. Und so hast du halt ein großes Gemisch an Menschen, aber die Jordanier kriegen das, so wie ich es erlebt habe, wirklich ganz gut hin. Es ist sehr sicher, das Land. Schaut es euch an, was wir immer empfehlen, wenn ihr in solche Länder, ist jetzt auch komisch, aber wenn man Länder jetzt fährt, was jetzt nicht Mallorca ist oder Österreich, immer mal die Hinweise des Auswärtigen Amtes, mal gucken, wie die gerade die Lage ist, aber Jordanien ist sehr sicher, die haben auch mit allem, mit dem wir in ganz Europa zu kämpfen haben, es gibt Islamisten auch da in dem Land, aber die Sicherheit ist sehr, sehr groß. Es gibt nicht mehr oder nicht weniger Anschläge als sonst überall in Europa. Und der Jordanier als solcher ist sehr neugierig, sehr freundlich und sehr offen und freut sich, wenn man da ist.
Wie sprichst du mit denen? Auf Englisch?
Englisch.
Englisch,
okay. Ist auch sehr, das Schulsystem in Jordanien ist sehr modern, die lernen ab der ersten Klasse, lernen die Englisch. Also ist sehr offen, sehr, sehr pro-westlich, sage ich mal. Der König ist ein Königreich, eine Monarchie und dieses Könighaus versucht, so einen Ausgleich zu haben aus einem sehr modernen, liberalen Islam, der aber auch teilweise sehr, ne, auch konservative Strömungen hat, aber offen bleibt für den Westen. Wenn du dort in Hotels gehst, also du kannst dort auch Alkohol kaufen zum Beispiel. Das ist ja immer so ein Zeichen. Ja. Also es gibt da einfach Liquor-Shops, wo du Bier und Wein kaufen kannst. Und in Jordanien, in den christlichen Gebieten, wird auch ein fantastischer Wein gemacht. Also sie haben so Weinanbaugebiete. Da habe ich aber nicht schlecht gestaunt, was die da für einen Roten haben. Ne? Also
ja, da
ich
gehst du natürlich grad, ja noch gleich wieder zur
ich
Sache.
Ich trinke ja gerade so einen Pinot Noir aus der Pfalz und der ist lecker, aber die Jordanier, die können das auch.
Aber und, was ist denn, darf ich was fragen?
Ja klar, natürlich immer.
Du kommst an, höchstwahrscheinlich per Flugzeug.
Mhm.
Du steigst ja aus, gehst in Terminal, steigst in Taxi oder Bus, Bahn, was auch immer, fährst
genau,
in
die Stadt. Alles,
geht was,
alles.
Der, was ist der erste Eindruck?
Der erste Eindruck ist, wenn man nach Amman reinkommt, ist weiß. Mhm. Diese Stadt ist weiß. Also die haben so, diese Stadt ist wie Rom auf 7 Hügeln gebaut. Ist sehr hügelig, sehr bergig. Das ist der Norden von Jordanien, da ist Amman. Mittelmeerklima.
Mhm.
Und alle Häuser sind weiß. Oder so gelblich oder Vanille. Und die sind die ganze, es ist so ein Meer aus Häusern, die so 2-3 Stockwerke haben, die sich so über diese Hügel legen. Viel Grün dahinter, so ein bisschen felsig. Und dann kommst du in diese Stadt rein. Und Amman ist trubelig. Ne? Also du kommst da rein, da ist viel Verkehr, viele Autos, Taxis, Busse und sehr eng. Und diese Stadt, also Amman ist auch auf diesen Hügeln, es geht immer bergauf, bergab. Und es hat so ein bisschen wieder was, wir haben damals drüber gesprochen, als wir in Marokko waren, von Marrakesch. Es hat so ein bisschen Kulturschock.
Ja, so laut wahrscheinlich.
Es ist laut, ja. Tagsüber. Abends nicht so, abends ist es eher eine ruhigere Stadt. Aber tagsüber ist es laut, aber die Stadt hat Inseln, weil die Stadt ist eine wirklich sehr, sehr alte Stadt. Also da gab es vor fucking 9000 Jahren schon eine Siedlung.
Ja.
So, und 9000 Jahre, ich sag's nochmal, da gab's schon sowas wie Amman. Also das hieß damals noch nicht Amman, aber da gab's schon.
Wie alt ist Amerika nochmal? Dass die USA nicht erkennen.
1492 wurde es entdeckt.
Jo,
weiß und Bescheid, da waren ne? ja schon andere Leute da. Also ja. das 9000 Jahre gibt es schon im Grunde eine Siedlung da, wo jetzt Amman ist. Das hat sich auch immer sehr geändert und das sieht man, diese Geschichte sieht man halt in Amman. Du kommst dort rein und dann ist erstmal auf einem Berg, siehst du römische Säulen. Und denkst du, okay. Mhm. Das ist die alte römische Zitadelle, die da gebaut wird. So 200 nach Christus waren die Römer da. Und die Römer haben dort oben auf einem Berg eine Zitadelle gebaut. Da stehen halt so alte Römersäulen, die auch da sind. Da ist auch ein Museum. Und da kann man auch hoch, man hat einen fantastischen Ausblick von da oben, so einen 360-Grad-Ausblick, weil das ist der Berg. Und da siehst du nochmal dieses weiße Meer an Häusern halt nochmal. Und diese Inseln sind oft diese Römerinseln. Es gibt ein Amphitheater für 6000 Leute und das steht noch da. Es ist fantastisch erhalten durch das Klima und
ja, auch weil sie es wollen, ne?
Und weil sie es halt auch wollen und weil sie halt diesen Schatz, diesen Vergangenheitsschatz nicht abgetragen haben, sondern den auch pflegen. Und dieses römische Amphitheater, Alter, ist das imposant. Du bist im Nahen Osten und hast halt dieses alte, imposante Theater. Es ist super gepflegt, drumherum sind so Bauten. Also das macht schon mal, in Amman ist das auch schon mal die Zitadelle oben. Das ist nicht so spannend mit diesen paar Säulen, aber der Ausblick. Und dann hast du schon dieses Amphitheater, dieses römische Amphitheater. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und das sind schon mal so zwei Inseln in der Stadt, in Amman. Aber die Inseln sind zwar nötig, dass du mal ein bisschen durchatmen kannst und es hat auch so ein bisschen Grün. Aber das Spannende in Amman ist diese Altstadt, sind die Souks. Also wirklich diese engen, alten Gassen, wo die halt ihre Märkte haben. Und du läufst halt durch diesen oft so abgehangen, falls ne, da im Winter regnet es da auch, die sind so ein bisschen abgehangen mit Tüchern und Planen und alles mögliche oder sind überbaut. Und dann läufst du durch diese ganzen Gassen und überall hast du hier diese Riesenstände mit diese Gewürzstände mit diesen tausend Farben, weißt, wo du davor stehst und dann hast du überall so ein Schippchen drin und du sagst, okay, ich hätte gern Kardamom und alles, also alles, was Vorderasien zu bieten hast, hast du da in diesen Gewürzzugs. Es gibt einen Goldzug. Also das heißt, du läufst über hunderte Meter durch so enge Gassen, da ist alles Gold. Also alles, was du dir vorstellen kannst, was aus Gold gemacht werden kann, wird dort hergestellt. Du kannst ja noch zugucken, wie es gemacht wird und verkauft wird und gehandelt wird. Der Jordanier ist ein großer, also es macht Spaß auf diesen Marken, auch wenn man nur Essenssachen zum Probieren halt kauft, wird immer gehandelt. Mhm. Der Jordanier möchte handeln. Und das macht total Spaß. Also Amman ist schon mal ein Erlebnis, weil du diese Bauwerke hast, weil du dieses jordanische Lebensgefühl kennenlernst von diesem, ganz moderne Malls. Also es gibt ganz moderne Hotels, es gibt so ein Viertel, das ist hochgezogen worden, vor allem von reichen Leuten aus den Emiraten. Weil der Tourismus da immer größer wird, gibt's da auch so Wolkenkratzer, wo halt fette Hotels drin sind, eine fette Mall ist, so amerikanisch ist es dann auch. Aber das Spannende ist wirklich so die Altstadt, sind die Souks und das Leben da und auch abends ist es da ganz spannend, wenn du dann durch diese Stadt gehst, die dann ein bisschen ruhiger wird. Also es geht morgens früh los um 5, 6 und dann schreit's auch mal aus der Moschee.
Ja.
Das hast du auch, je nachdem, das ist ja auch immer so ein Kalender, wann die haben ja so feste Zeiten, wo du dann loslegst und die haben auch so prachtvolle Moschees da, also es gibt die blaue Moschee, wo auch jeder rein darf, also es ist dann auch so, da musst du, klar, ziehst du eine lange Hose an, hast du Jeans an und keine kurze Hose, aber du kannst dort rein, das ist so ein toller Raum, das ist der beste Teppichboden, den ich je gesehen habe, so ein flauschiger roter, ist von außen ein imposantes Gebäude, so eine blaue Moschee und du hast innen so einen roten Teppichboden und läufst mit deinen Socken da drüber, das ist schon mal ein ganz tolles Körpergefühl. Also du hast allein schon am Mann, kannst du schon mal 2, 3 Tage eigentlich bleiben, um das so einzusaugen, dieses Nahostleben, wenn es gut funktioniert.
Ist es heiß?
Mittelmeerklima.
Also nicht so heiß, wie man...
Es ist nicht so heiß, also zumindest im Norden, Amman hat Mittelmeer, das heißt im Sommer kann es natürlich dann auch gegen 40 Grad gehen, im Hochsommer.
Ja. Aber nicht so völliger Wahnsinn mit 50
Grad. Nein, es hat keine 50 Grad. Und du hast dann halt im Beste ist halt Frühjahr, ist so April, Mai ist toll, da hast du so mit 20 Grad oder halt Oktober. Das sind so die zwei Jahreszeiten, wo es da auch wirklich angenehm ist.
Ist es teuer?
Es ist... kein Schnäppchenland in dem Sinn, aber wenn man so ein bisschen auf Budget geht und jetzt nicht auf diese Luxusvariante geht, also es gibt alles, was du halt in der arabischen Welt 5 Sterne hast, also der Heaven, ne, es gibt da oben gibt es, also preismäßig gibt es keine Grenze, auch in Jordanien, weil da gibt es dann 5 Sterne plus Hotels und Sterne-Restaurants und alles mögliche, das gibt's alles, aber du kannst wunderbar in so einem Budget reisen, wie wenn du in Deutschland reisen würdest. Mhm. Und wenn du halt jetzt nicht, und wenn du auf der Straße halt in den Souks isst, was auch viel spannender ist und wo du auch gut essen kannst, also es gibt ja so Durchfallländer, ne? Es gibt einfach Länder am Mittelmeer, wo du halt schnell mal irgendwie was kriegst und das ist Jordanien nicht. Also die achten da sehr drauf, ein sehr sauberes Land. Und wenn du dann in den Souks halt isst oder in diesen kleinen Buden isst und wir waren abends, es gibt eine Straße, ist die Rainbow Street, ist so ein bisschen das schickere Viertel da, so mit ein paar Villen und Geschäftshäusern und Restaurants. Und da stehen so aus den 1920er, 30er Jahren stehen halt so ein paar Villen, da sind Restaurants drin. Und da waren wir in einem Abendessen und es wurde halt dann pro Person irgendwie 40, 50 Euro ausgibst für ein sehr, sehr gutes Essen, was so ein bisschen höheres Niveau hat. Also fast also so wie in Deutschland, wo du halt wirklich so einmal voll auffahren lässt. Und du kannst auch ganz normal. Also es ist kein Schnäppchenland. Und wir haben wir haben in einem kleinen Boutique-Hotel, hieß es, Boutique-Hotel Amman. Und das war so eine alte Villa und das hat so ein Typ, es war eher wie so ein Hostel, wo jeder so ein Zimmer hat und das Bad war auf dem Flur. Das hat aber total viel Charme und der hat dann morgens auch ein bisschen Frühstück gemacht, der Typ. Und da hast du auch ein paar Leute kennengelernt. Also es gibt alle möglichen Übernachtungsmöglichkeiten von 5 Sterne bis Hostel bis so Mittelklasse. Und haben wir damals, wir waren mit einem Kumpel unterwegs, da haben wir uns super wohl gefühlt.
Schön.
Also Amman ist auf jeden Fall definitiv ein Go, um so arabische, liberale Lebensweise kennenzulernen. Es ist seltsam, weil wenn du abends rausgehst, sind wirklich, ich glaube, es ist auch ein ganz gutes Land für Frauen zu reisen, als arabisches Land. Mhm. ich würde jetzt nicht allein da rumlaufen und ich würde ein bisschen gucken, was ich anhabe. Wenn du abends unterwegs bist draußen, sind so fast nur Typen draußen auf den Straßen, die draußen sitzen und in Cafés und so. Also das merkst du da schon. Ist trotzdem aber, wenn ich würde mal so mal als Frau, wenn du zu zweit unterwegs bist und guckst ein bisschen und achtest ein bisschen, kannst du da auch als Frau gut reisen und vor allem in Amman, das geht schon.
Und nehmen wir mal an, ich würde jetzt nach ein paar schönen Tagen in der Stadt diese verlassen wollen und jetzt weiß ich, das ist jetzt Todes Meer oder wo auch immer hin, Gott weiß, wo du mich gleich hinführst. Wie mache ich das? Also steige ich in einen Kleinbus, miete ich mir ein Auto, fahre ich Bus, fahre ich Bahn oder was?
Wir hatten ein Auto. Du weißt ja, ich fahre ja gern.
Ja.
Und das hat da auch wieder Sinn gemacht. Der Mietwagen war ultra billig. Mhm. Jordanische auch, ne, ich sage ja immer, guckt vor Ort, wir haben im Netz nach jordanischen Autovermietungen gesucht, günstig, super Service, gutes Auto, echt Glück gehabt, die haben das Auto irgendwie an dieses kleine Boutique-Hotel gebracht, da mitten in der Stadt und dann bist du da losgedüst und das war zum Glück auch nicht außen nicht sauber, du fährst dann eh in Richtung Süden, Richtung Wüste, dreckig wird das Ding eh und Infrastruktur in Jordanien ist perfekt. Also es ist echt gut, Straßen und so.
Und du kannst Verkehrswahnsinn?
Verkehrswahnsinn, also wenn du aus Amman mal raus bist, ja. Und ich würde, ungeübte Fahrer, nicht abends im Dunkeln auf dem Desert Highway fahren oder nicht im Dunkeln fahren. Also man kann dort fahren, wenn man ein bisschen auf die anderen aufpasst, wenn man über Tag fährt. Nachts da fahren, die Beleuchtung ist nicht so gut. Und diese LKW-Fahrer und die Busfahrer, die haben wahrscheinlich 7 Leben, keine Ahnung.
Ja, Free Jazz halt.
Ne, die halten da drauf und auch nicht so freundlich. Wir hatten keine Probleme, aber wenn ich jetzt noch nie im Ausland gefahren bin, bin jetzt kein ungeübter Fahrer, würde ich es nicht machen. Für jemanden, der geübt ist und darauf Bock hat, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, mit dem Auto zu fahren. Aber wenn man kein Auto fahren will, wie gesagt, Infrastruktur ist super. Es gibt Busse, Minibusse, es gibt überall Touren, es gibt Fahrer, die auch alle nicht so teuer sind. Also man kann sich auch von Ort zu Ort mit dem Taxi fahren lassen, das geht. Wenn man selbst fährt, es gibt auch viel im Norden zu sehen, aber weil wir eine Stunde Zeit haben, fahren wir direkt in den Süden, aus diesem Norden, aus diesem Mittelmeerklima, was so 1500 Meter hoch ist, fahren wir so ein bisschen bergrunter Richtung Süden, um das geografisch einzuordnen. mit dem Großziel Petra.
Ja.
Aber auf dem Weg gibt es noch was zu sehen. Wenn ihr fahrt, ob ihr jetzt euch fahren lasst oder selbst fahrt, nehmt nicht den Desert Highway. Das ist so die schnellere Strecke, die ausgebautere Strecke. Bin ich auch schon gefahren auf dem Weg zurück vom Süden in den Norden. Aber die schönere Strecke ist der King's Highway. Also die Königsbahn, die Königsautobahn. Diese Strecke gibt es auch schon seit Hunderten und Tausenden von Jahren. Mittlerweile ist sie ausgebaut. Und das ist einfach, Alter, du fährst durch Canyons durch. Also landschaftlich ist das eine der schönsten Autofahrten oder Strecken auf diesem Planeten. Hm. Weil du einfach durch Landschaften, durch so Mondlandschaften, fruchtbare Landschaften, es wechselt sich so total viel ab und du hast einfach Ausblicke, die kannst du schöner nicht malen. Und ich habe einen meiner besten Sonnenuntergänge auf dieser Strecke erlebt, wo du Farben hast, also das ging von, du hast natürlich diese normalen Sonnenuntergangsfarben und dann hast du diese kargen, diesen Kalkstein, in dem sich alles alle paar Minuten ändert und sich, also es wird gelblich, orange. Also du stehst da oben fährst mit dem Auto, kannst du einfach, gibt's überall so Buchten, wo du halten kannst, so Aussichtsbuchten. Und du stehst da und dann legt sich einfach diese Sonne da in dieses Gebirge rein. Und alle paar Minuten ändern sich die Farben ins Grünliche, ins Bläuliche, ins Gelbe, ins Orange. Es war einer der schönsten Sonnenuntergänge da, weil du dann im Nirgendwo bist, da gibt's keine andere Lichtverschmutzung. Das war richtig toll. Also diesen Highway einfach, um Natur zu sehen, das ist eine tolle Strecke. Wenn man diesen Sonnenuntergang damit reinnehmen kann oder die Dämmerung ist Hammer. Man sieht so ein bisschen rechts und links von der Straße so fruchtbare Täler, wo die Berber sind quasi die Ureinwohner da. Mhm. Die sind immer so ein fahrendes Volk. die mit ihren Herden von Ziegen und ihren Zelten.
Also Nomaden oder was?
Ja, okay. Die da weiterziehen. Manche sind, also es ist jetzt nicht so, dass die komplett immer nur unterwegs sind. Die haben so ihre Plätze, wo sie dann sagen, im Frühjahr sind sie da, im Sommer sind sie da. Und die schlagen da ihre Zeltstätte auf und man fährt an denen vorbei, winkt und die sind auch eigentlich immer ganz freundlich. Manchmal kann man ein bisschen stehen bleiben, mit denen erzählen, die sprechen dann auch Englisch teilweise. Ja. Die verkaufen ihren Berberschmuck, die machen so Silberschmuck und das erlebt man auf dem Kings Highway. Also wenn man die Möglichkeit hat, entweder selbst zu fahren oder sich fahren zu lassen, fahrt die Strecke einfach Richtung Süden von Amman runter. Es ist wirklich, wirklich toll.
Wie weit ist denn das von Amman nach Petra?
4 Stunden.
Also ein Tag. Also ein, Tag, ein sehr halber entspannter Tag.
Na, ja, genau. Also ich würde es auf den Tag, ich würde es, also wenn ich mal so einen Reiseplan entwerfen würde, würde ich zwei Tage Amman machen. Wenn man morgens ankommt, dass man 2 volle Tage hat Amman, weil es ist echt spannend, was man da machen kann. Man kann das wunderbar erlaufen und dann würde ich einen Tag mir nehmen, um Zeit zu nehmen, morgens in Amman loszufahren, um abends in dem Ort vor Petra anzukommen, den habe ich jetzt vergessen gerade, wie der Ort heißt, aber es gibt an Petra, da wo dieses Weltwunder ist, gibt es so einen kleinen Ort, wo man dann quasi übernachten kann.
St. Petersburg vielleicht. Entschuldigung.
Der ist gut.
Ja, komm mal.
Also, ist gar nicht schlecht.
Ich bin Stürmer. Vorlagen schieße ich ins Tor.
Der ist gar nicht schlecht. Also. St. Petersburg. Es heißt so ähnlich.
Ja, glaube ich.
Es heißt so ähnlich, nicht ganz genau. Und ich würde mir einen Tag Zeit lassen, um über diesen Kings Highway zu fahren. Man kann in Madaba Halt machen. Ich habe vorhin, das ist der Ort in diesem christlichen Gebiet, in diesem Weinanbaugebiet. Das Schöne an dem Ort ist, dass es wirklich so ein bisschen skurril ist. Es wird ein bisschen grüner. Man ist ein bisschen den Berg runtergefahren, das Gewege runtergefahren, ist durch die Canyons durch und kommt in diesem sehr entspannten Ort an, wo auf einmal dann wieder neben Moscheen dann Kirchen stehen. Und dieser Ort ist einmal durch den Weinbau bekannt, da kann man so Mittagsrast machen, so Mittagessen gehen. Und was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist die St. Georgskirche. Wir sind
erwartet man da, ne?
Ja, und da geht man einfach mal bei St. Georg rein, nicht jetzt um zu beten oder was, sondern einfach, weil es dann auch schön ist, diese St. Georgskirche steht da und es ist so ein wirklich schöner Garten. Also was die Christen und so und die Islamer, wollte ich gerade sagen, was so Religionsleute ja können, sind ja diese perfekten Orte schaffen. Ne? Ich bin jetzt auch Fan von jeder Religion, aber ich gehe gerne in Moscheen. Ich gucke mir gerne Kirchen an, weil die schaffen es einfach, diese idyllisch und irgendwie so ansprechend halt zu machen. Und diese St. Georgskirche dort hat halt so einen besonderen Schatz, nämlich so ein ganz uraltes, hunderte Jahre altes Mosaik. Das heißt auch die Stadt der Mosaiken, überall hast du Mosaiken, aber in dieser St. Georgskirche ist so ein altes Mosaik mit 2,3 Millionen Steinen, wo auf dem Boden, zwar mit Unterbrechung, weil es zerstört wurde irgendwann mal, aber sie haben es wieder restauriert. Das, was übrig ist, ist wirklich original. Da ist halt früher Palästina halt drauf. Und du siehst halt Jerusalem als so die Mitte und das alles halt in einem hunderte, tausend Jahre alten Mosaik. Und das ist ganz, da kann man einfach rein, muss man nicht lang anstehen. Das ist da ganz entspannt. Was? Und das ist eine schöne Mittagspause. Man kann da gut essen. Man kann dann, das Essen, was man in Amman schon kennengelernt hat, zu essen kommen wir gleich noch so ein bisschen am Schluss. Oder man kann halt essen, was man so ein bisschen so christliche Küche nennt, levantinische Küche, ist alles da. Und von da, wenn man das als Zwischenstopp hat, dieses Madaba, und dann kommt man nach Petra. Diesen Ort, St. Petersburg, den du jetzt so getauft hast.
Das bleibt jetzt.
Das bleibt jetzt.
Aber das stelle ich mir natürlich jetzt, einerseits bin ich natürlich gespannt jetzt auf die Schilderung der Dimensionen und was das so mit einem macht. Andererseits, wenn ich höre, eins der 7 Weltwunder und wahrscheinlich auch
der neueren Weltwunder. Es gibt ja so diese 2 Kategorien. Es gibt diese alten, antiken Weltwunder und das gehört zu den neueren.
Aber auf jeden Fall, ja. Also hat auf jeden Fall einen Stempel, einen guten. Und wenn ich dann an die UNESCO gänge, der ist wahrscheinlich auch nicht verschlossen geblieben ist, da wird natürlich auch ein großer, da sind Menschen, da wird Infrastruktur für viele Menschen sein, da werden Busse halten und sonst was. Jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern da wird ja eine Infrastruktur geschaffen worden sein, weil das ja, wozu wir jetzt kommen, wahrscheinlich hochgradig eindrücklich ist.
Was komplett. Also das ist schon seit Mitte der 80er UNESCO-Weltkulturerbe. Mm. Also schon sehr lang. Und du hast halt diesen Ort, den wir jetzt im Folgenden St. Petersburg nennen.
Hör auf, das geht echt nicht mehr weg. Also.
Nee, ich habe es jetzt für mich das jetzt so abgespeichert. Und das ist jetzt kein spannender Ort. Das ist einfach ein Ort, das sind Hotels. So,
ein funktionaler Ort.
Das ist ein funktionaler Ort. Also der Ort ist wirklich zu ignorieren. Da sucht man sich eine Übernachtungsmöglichkeit. Man kann natürlich auch, da kommen halt auch Busse aus Amman an. Man kann Petra auch als Tagesausflug machen. Da kommen auch Busse aus Israel an, die wirklich halt dann irgendwie nachts losgefahren sind, morgens früh da ankommen und da so eine Tagestour machen.
Und ihr parkt mal eurem Auto dazwischen, oder was?
Ja.
Und ihr seid dann wahrscheinlich in der Minderheit als Selbstfahrer.
Ja. Du bist, ich finde, in Jordanien ist man Selbstfahrer schon die Minderheit, weil die meisten machen das über, es gibt alles an Touren, ne? Also auch an Packages, das ist wirklich toll gemacht, da gibt es wirklich super Sachen, die als Pakete, es gibt auch den Jordanien-Pass, fällt mir gerade ein, so als Service Point in der Mitte, yes. Der Jordanien-Pass, du brauchst ein Visum für Jordanien, das kriegst du aber am Flughafen. Und wenn du vorher aber schon den Jordanien-Pass kannst im Netz, kannst du den kaufen für, glaube ich, 90 Euro. Und da kriegst du das Visum, ist da mit drin. Und aber auch schon der Eintritt zu Petra oder andere Sehenswürdigkeiten in Amman. Und je nachdem, wie lang man oder wie viel man da ist, rentiert sich der Pass auf jeden Fall. Und ich würde aber vorschlagen, also Tagestour reicht für Petra nicht. Ich würde mindestens, also 2 Tage würde ich das schon machen. Und was wir gemacht haben, wir haben uns halt einfach 2 Übernachtungen da in diesem Ort geschossen. Das ist da relativ günstig, in so einem einfachen Hotel. Das reicht auch. Es gibt da natürlich auch wieder dieses Luxusressort, es ist alles da. Und da kannst du aber für 60, 70 Euro irgendwie im Netz geschossen vorher, das geht halt auch alles, ne? Also über die ganzen Portale kannst du dir was schießen. Und wir kamen da abends an und sind dann am nächsten Morgen dann nach Petra rein. Muss ich das vorstellen? Petra ist, ich habe es ja vorhin schon mal so ganz kurz angerissen, ist jetzt keine Stadt, ist keine so Ruinenstadt, wie man sich so vorstellt, dass da halt irgendwie mal eine Stadt gestanden hat, sondern das ist ein Netzwerk an Schluchten und Canyons, kilometerlang und groß. Und die Nabäer haben einfach, das war ein Handelsvolk, die haben einfach in diese Schluchten und diese Canyons ihre Paläste, ihre Grabesstätten, ihre Wohnräume da reingebaut, in die Felsen.
Reingeschlagen.
Macht natürlich Sinn, die waren ja damals auch schlau, weil es da ziemlich heiß ist im Sommer, im Hochsommer. Das ist schon Wüste, da ist es schon hot. So, und aber in diesen Höhlen, wenn du kannst da auch rein, ist es natürlich schön kühl, alles Sandstein.
Aber wie tief gehen die denn da rein, die Höhlen? Also jetzt, ich rede jetzt nicht von tief im Sinne von Tiefe, sondern halt so.
Ein paar Meter. Das sind jetzt keine so 50 Meter Höhlen oder so. Das ist alles so.
So Wohnungen sozusagen.
Das sind so Wohnungen und Paläste.
Und alles aus Stein.
Alles aus Stein, das ist alles Fels. Und die haben wunderschöne, also so Portale. So, stell dir ein römisches Portal vor. So ein Säulenportal, aber das haben die alles einfach in den Fels gehauen. Die haben keine Steine irgendwo hingeschleppt, sondern die haben gesagt, ist ja alles da, wir hauen das da rein.
Ja,
und,
es sieht
wunderschön aus. Und du kommst da, die haben vorne so Infrastruktur, so ein Visitor Center, so ein riesig großes Teil, modern gebaut, und da holst du deine Karten, da gibt's was zu essen, zu trinken, also deine Tickets, gibt's was zu essen, zu trinken, ein riesen Parkplatz, alles super gemacht. Und dann kannst du da reinlaufen in diese Stadt. Und das sind Wandertage. Also es ist wirklich, es sind 2 Wandertage. Du wanderst da kilometerweit. Also von dem einen Punkt zu dem Kloster, da gibt es ein Kloster, das heißt Monastery, zu dem Punkt, da läufst du von dem Eingangspunkt 2,5 Stunden. Das ist wirklich Wandern. Also da Wanderschuhe, gutes Schuhwerk, Rucksack mit Wasser und alles. Es gibt dort überall alles zu kaufen, immer noch. Aber das ist wirklich Outdoor-Wandern. Du kannst dich auch mit dem Kamel, du kannst dich mit Eseln, mit Pferdekutschen da reinbringen lassen. Ja. Also es ist alles da. Wir sind gelaufen.
Und das ist ja auch dann spätestens auch nicht kalt, ne?
Nee. Aber es geht, wir waren im Oktober da. Deshalb ist ja nicht im Hochsommer hinfahren. Ich würde Anfang des Jahres im Frühling oder im Herbst da hinfahren. Es war sehr angenehm. Mittags so um die 30 Grad, das ging. Aber dadurch, dass du ja Berge und Schluchten hast, ist es nicht so, nicht ganz so brutal. Das ist immer wieder Schatten und kann sich zurückziehen dann in der Mittagssonne. Und du läufst da tatsächlich rein. Du läufst in diese Stadt rein durch den Sikh, durch einen Tunnel. Durch einen natürlichen Tunnel läuft er da rein, der früher halt das geschützt hat. Das ist wirklich, da geht manchmal, ist es so eng, da geht gerade so eine kleine, so ein Einspänner mit zwei, so einer Pferdekutsche durch. Oder vier Leute können da nebeneinander laufen.
Das ist der einzige Eingang.
Das ist der Eingang.
Ja.
So, und da läufst du durch und jetzt kommt's. Das ist schon mal, allein diese Felsformation, wo du durchläufst durch diesen Tunnel, ist so atemberaubend, weil du noch links und rechts in diesem Tunnel die Bewässerungsanlagen der Nabea siehst. Die haben das Ganze, da regnet es ja dann auch in der Regen, also im Winter Regen und es ist nicht viel Regen, aber die haben den aufgefangen, diesen Regen. Du siehst links und rechts so Rillen noch. 2000 Jahre alte Rillen, die halt so gebaut sind mit so einem kleinen Gefälle, dass das Wasser sammelt und dann in die Stadt halt bringt. Das ist schon mal abgefahren. Da sind so alte Obeliste dann aus der Römerzeit. Die Römer haben es dann irgendwann später übernommen, diese ganze Stadt. Und du kommst dann rein und dann kommst du durch diesen Tunnel durch und schaust auf einmal auf eine Felswand mit einem riesen Portal eines Palastes und du denkst, kenne ich. Ich kenne das. Und natürlich kennt man das, also zumindest die Leute, die jetzt vielleicht 30 plus sind, haben Indiana Jones gesehen. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und die sind in der Wüste in dieser Stadt und da ist viel von diesem Film gedreht und es ist mit das meist fotografierteste Ding auf diesem Planeten, dieses Portal. Es ist wunderschön. Du bist aber da halt nicht allein. Da steht ein Schild, ich poste das auch, ich musste so lachen. Es ist traumhaft schön und es ist toll und es ist beeindruckend, aber es sind so viele Menschen da und es ist so Touri in dem Moment. Da steht ein Schild, free Wi-Fi. Ja. Also du läufst da durch diese tausend, ja, Millionen alten Dinger und dann kommst du erstmal hin, da ist halt voll Touri erstmal. Also erstmal ist wirklich voll Touri. Also je nachdem, zu welcher Uhrzeit man da ist, das Ding macht um 6 Uhr auf. Ich würde tatsächlich raten, so früh wie möglich dahin zu gehen, da ist man fast alleine da. Ja. Aber wir sind an dem Tag, wir mussten erstmal, natürlich, am ersten Tag nicht, am zweiten schon, am ersten Tag war es halt einfach, waren wir zu spät da. Es war voll ohne Ende, auch außerhalb der Hochtouristenzeit.
Ja.
Und von da hast du dann kannst du aber laufen.
Dann kannst du dich auch wahrscheinlich verstreuen lassen.
Genau, und du kannst links, du kannst rechts hoch. Das Areal ist so groß, dass du wirklich, es gibt so einen Hauptweg. Da gibt's, was ich schon sagte, die Römer haben es irgendwo übernommen. Ich mache mal so einen ganz schnellen Überblick drüber. Es gibt diesen Tunnel, wo du reinkommst, diese Schlucht. Dann gibt es das Schatzhaus. Es gibt ein römisches Theater. Es gibt so viele verschiedene Bauwerke. Und
römisches Theater?
Ja, die Römer haben das dann übernommen.
Haben da ein Theater noch reingezogen.
Genau, für 7000 Leute, ein Amphitheater.
Ja, kann man ja mal machen.
Ja, und es steht halt da. Es gibt so eine alte Steinstraße, so einen Säulenweg, den man entlang gehen kann. Und die meisten laufen halt an dieses erste Indiana-Jones-Portal und laufen dann halt diesen Säulengang, dieses römische Theater. Aber mein Tipp, so schnell, das ist auch alles toll, aber so schnell wie möglich ist ein Hauptweg, wo alle laufen, verlassen und dich raufmachen in die Berge. Und überall sind Treppen und Stufen, hunderte, tausende Jahre alte Stufen und Treppen da drin, die du hochwandern kannst, die dir ein bisschen helfen. Es ist so ein bisschen Abenteuer, aber nicht zu viel. Also es schafft auch mit einer geringen Kondition, schafft man es da die Berge hoch. Und wenn man das halt wirklich macht, gibt es da, wenn man dann ein paar hundert Meter dann oben ist auf diesen Felsen und dann, du hast Ausblicke, Jochen, auf eine Natur, hast diese Felsen, aber überall sind auch diese Wüstenbäume, das ist jetzt keine so Sandwüste, sondern ist eher so ein karges Kalkstein, Sandstein, Gebirgeland. Ja. Und ich hatte so Momente, wo ich da ganz oben auf meinem eigenen Felsen sitze. Und ich höre nur so einen Wind. Ich höre nur den Wind, der mir durch die Ohren saust und guck auf diese, genau das. Du sitzt da, hörst diesen Wind, du siehst so ein paar Bäume, die so in diesem Wind gehen, die sich bewegen, aber du hörst sie nicht. Du hörst nur diesen Wind und guckst auf ein Tal. Du kannst diese Weite halt nicht fassen, die ist nicht greifbar. Und du weißt, es haben vor über 2000 Leute haben irgendwelche Nabäer, wer auch immer die Leute waren, ja, haben sich das halt schlauerweise zu ihrer Stadt gemacht. und haben da gehandelt. Die haben so mit Weihrauch und Myrrhe, die haben den Welthandel von Weihrauch und Myrrhe da, weil das Zeug da auch irgendwie wächst, haben die da halt gemacht. Und du sitzt da oben und denkst, guck mal, vor 2000 Jahren haben Leute hier schon relativ modern gewohnt, die haben Kanäle gebaut und die haben gewusst, wie das ist mit warm und kalt und mit wie man sich am besten schützt. Und das ist echt beeindruckend. Und die hatten auch einen Sinn für Schönheit. Die müssen einen Sinn für Schönheit gehabt haben, weil diese was die da, also diese Steinwerks, diese wie heißt das, wie heißt das Wort? Ich habe in jedem Podcast irgendeine scheiß Wortstörung.
Also Steinmetz.
Diese Steinmetze. Ja. Also was die da gemacht haben, es ist wirklich ein Traum mit Mustern, mit Feld. Du siehst so Felsenmalereien, die da reingebaut sind. Einfach in diesen roten Stein sind so Bilder reingemalt, Verzierungen reingemalt. Egal, wo du hingehst, das ist so eine Mischung aus Architektur, aus Natur und Universum einfach, das dich so wegmacht. Und dann wird's aber auch gleichzeitig, wenn du durchläufst, auch wieder lustig, weil da überall halt auch wieder Berber sind, die da früher lebten auch. Die sind irgendwann in den 80er, haben die Jordanier die so ein bisschen rausgetrieben und haben sie halt in diese Stadt da einquartieren lassen. Aber es gibt immer noch ein paar, die da oben halt in ihren Zelten halt zumindest da sind und die ja so ein bisschen Souvenirs verkaufen und davon leben und dir einen Tee machen und dann trinkst du da oben mit denen Tee und erzählst so ein bisschen. Viele sehen aus wie Jack Sparrow, die einfach so piratenmäßig so Tücher aufhaben.
Ohne Schiff,
aber mit Esel. Die reiten diese Treppen, die du hoch gewandert bist, reiten die mit Eseln einfach runter.
Ja, hör mal, da kannst du ja schon noch was mieten und mit dem Esel wieder runter.
Ja, klar, reiten, natürlich. Kannst du alles machen? Nee, habe ich nicht gemacht. Ich bin gelaufen. Okay. Ich wollte das erwandern. Also wir sind 2 Tage gewandert. Und auch da in diesem Canyon, da gibt es die Monastery. Dieses heißt so, weil es wahrscheinlich so eine Art Kloster war für die Nabea. Und da den Sonnenuntergang auch wieder gucken. Da ist natürlich dann noch Touri, so ein Kiosk, da kannst du dir irgendwie ein paar Nüsse und du setzt dich da hin und guckst, wie das Farbenspiel da ist.
Ist denn, macht das irgendwann zu?
Ja, irgendwann zu.
Heißt, es gibt so die Gefahr, wenn man jetzt die falsche Treppe mal nimmt, so dass man da
drin bleibt? Ja, du musst schon oder? So ein bisschen achten. Also da ist niemand mehr, aber da sagen halt schon, irgendwann kommen halt schon so ein paar so, ja, jetzt lauft mal langsam zurück und du musst schon gucken, okay, ich brauche schon jetzt 1,5 Stunden, um da wieder rauszukommen. Boah, ne? Du kannst da, es gibt auch so Touren, wo man da so, wo man so pennen kann und alles mögliche.
Naja,
so Zelten, so Zelten schön, und so, schön. Das kann man alles machen. Es gibt auch so ein Petra by Night, da wo dieses Indiana Jones Portal ist. Ja. Ich habe das nicht gemacht, ich bin nicht so ganz der romantische Typ.
Ist mir aufgefallen.
Ja, ich weiß, sagen viele. Ich bin so der kalte Typ.
Free Wi-Fi halt, ne?
Ja, Free Wi-Fi. So vor ins Netz. Du
willst in der Ecke sitzen.
5G, was?
Ja,
da gibt's halt so einen Abend, so an 3 Abende die Woche muss man halt gucken, gibt's, dann stellen die dir überall Kerzen hin und da kannst du da reinlaufen, in diesen Tunnel durch diesen Sick und da vorne, wo das Indiana Jones Portal ist und da wird da so ein bisschen rumgetanzt und Musik gemacht. War jetzt nicht meins. Ich war eher der Naturbursche, ne? Wie ich halt so bin und bin da rumgewandert und habe Bilder, Alter, du kannst ja Bilder machen, es ist verrückt. Ja,
Insta-Heaven.
Ja. Insta-Heaven, es ist
Aber gibt's da Indiana Jones Merch?
Gibt's natürlich auch,
ja. Also klar. Da kannst du dann schon deinen Hut kaufen und so und dann irgendwie.
Volles Programm.
Ja, das sind die dann auch, ja.
Das sind die auch. Also es ist hochprofessionell da alles gemacht, aber trotzdem, wenn du da bist, da
kannst in diesem. Du kommst ja weg.
Du kommst und
da das weg. Das ist ja das Entscheidende.
Das ist das Coole. Und es ist halt auch verrückt, weil das so ganz lang, nachdem die Römer da abgezogen, nachdem Byzanz, das Oströmische Reich, da untergegangen ist, so Anfang Mittelalter, ist diese Nabea-Stadt auch, also dieses Petra, komplett in Vergessenheit geraten. Und erst so im 19. Jahrhundert hat es irgendwie ein Europäer wieder entdeckt und dann haben die das 1925 wieder ausgegraben. Also die Geschichte ist sehr spannend. Es ist eins der 7 modernen Weltwunder. Du kannst dort nichts falsch machen. Ich würde auf jeden Fall 2 Tage machen. Und es ist eins der Dinge in der Top 10 meiner kompletten Liste, die ich nie missen möchte und jedem sagt, du musst dahin, weil es ist nur 4 Stunden von Europa weg mit dem Flieger. Es ist ein Abenteuer, es ist ein überschaubares Abenteuer und es ist von in Sachen Schönheit nicht zu übertreffen. Auf so einem Gebiet 800 Bauwerke, Gräber, Reliefs, Tempel, Opferplätze, alte Bäder, Mauern, Türmen, Säulenstraßen. Einmal das komplette Programm. Tipptopp.
Nichtsdestotrotz.
Ja.
Mit einem Blick auf die Uhr, lieber Michael, ja, würde ich jetzt mal sagen, dass wir uns trotzdem Richtung Wasser bewegen.
Ja.
Es tut jetzt ein bisschen weh, aber das verkommt ist ja auch schön.
Ja.
Denn ich möchte daran erinnern, dass du am Anfang dieser Folge darauf geteased hast, dass du eine neue Form von Körpergefühl entwickelt hast, als du das
so abgefahren,
als du das Meer betreten hast. Daran möchten wir gern teilhaben. Aber um mal ganz kurz,
ja, irgendwie,
dann setzt du dich wieder ins Auto und dann fährst du zum Toten Meer.
Ja.
Und das ist der Deal. Das dauert auch nicht so lange?
Nee, Jordanien ist ja nicht groß.
Das heißt auch wieder so 3-4 Stunden, genau, oder so?
Genau, kannst du da rumfahren.
Und
ist an der israelischen Grenze.
Mhm.
Du kannst da nicht nach Israel rüber am Toten Meer, aber auf beiden Seiten, auf der israelischen Seite und auf der jordanischen Seite, gibt es Hotels, eine Resorts oder so Beachclubs. Und die brauchst du auch, weil nachdem du im Toten Meer baden warst, brauchst du eine Dusche.
Okay.
Es gibt auch Plätze, wo du so rein kannst. Es wird immer weniger, weil das Tote Meer senkt sich immer mehr ab, weil das Wasser kommt eigentlich aus dem Jordan, über den Jordan gehen, kommt daher, ne? Und weil halt vorher so viel Wasser überall entnommen wird von den verschiedenen Staaten, wird das Tote Meer immer toter und immer kleiner und der Pegel sinkt immer mehr. Die wollen da so einen Kanal bauen, um aus dem Roten Meer da Wasser rüber, Meerwasser, um das zu retten. Fahrt hin, solange da noch Wasser ist, weil das ist auch alles, Infrastruktur ist auch da, du fährst dorthin, du fährst ans Tote Meer und dann fährst in so einen Beachclub oder ein Hotel rein, wenn du übernachten möchtest, so, und dann gehst du steigst in dieses Meer, das hat ein
richtig Badehose ein und
Badehose,
also ganz klassisch,
Badehose, du
Quietscheähnchen,
genau, und steigst dort rein, dieses Wasser ist, es hat 10-mal einen höheren Salzgehalt als Meerwasser.
Kannst Kartoffeln drin kochen, ne?
Ja.
Brauchen ordentlich Salz, Kartoffeln.
Ja, nee, Salzkartoffeln.
Ich wollte jetzt nicht ab.
Nee, ist gut. Ich habe nicht drin gekocht. Vielleicht machen es andere.
Nee.
Probiert das gerne aus.
Aber das Wort Salzkartoffeln ist einfach jetzt, einfach finde ich, ideal für den Moment.
Ja, muss ich aber mal gucken. Und vor allem, wenn du da drin Salzkartoffeln kochst, ist es nicht schlimm, weil du störst niemand, weil da ist ja nichts. Das Tote Meer heißt totes Meer, weil dort keine Tiere existieren können bei dem Salzgehalt. Es ist nichts drin.
Okay.
Es ist Wasser und Salz.
Und du jetzt.
Und Mineralien und ich mit meinem Astralkörper.
Wollte ich gerade sagen.
Danke.
Da kommt nochmal Leben ins Tote.
Da wird es nochmal verhaltensoriginell und viele staunen.
Wollte ich gerade sagen.
Wenn der weiße Riese kommt.
Ne? Ne?
Weißt du, irgendwie zornig, irgendwie wochenlang, monatelang keine Sonne an den Körper gelassen und dann plank ziehen und da reinlaufen. Nicht schön für die anderen, mir egal. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Du läufst in dieses Wasser rein. Du kannst ja nicht untergehen. Man schwimmt immer an der Oberfläche. Du lässt so los. Also, und es ist so schwer zu beschreiben, weil du lässt dich einfach fallen und es ist wie wenn man so toter Mann macht im normalen Wasser, egal in welcher Position du dich legst. Also du kannst auch so machen, als würdest du dich auf die Seite legen und die und den, weißt du, so den Kopf in die Hand tun und du bleibst trotzdem oben. Du kannst
auf dem Ellbogen gestützt auf dem Wasser gehalten.
Ja. Nicht schlecht. Und du kannst so ein bisschen drehen. Kannst dich einfach so drehen, flupp. Und dann irgendwo, wo der Körperschwerpunkt ist, knallt es halt wieder nach oben, meistens halt mit dem Hintern, flupp. Du gehst nicht unter, egal was du machst. Und das ist so seltsam. Also dieses Körpergefühl ist wirklich so einmalig und es ist toll. Also man sitzt da so drin und du kannst die Beine so anziehen und du kannst die Beine so rausstrecken, bleibst aber immer über Wasser. Was man nicht machen sollte, ist
tauchen.
Weil.
Was hast du gemacht?
Ich habe nicht getaucht.
Okay.
So, ich sehe zwar bescheuert aus, aber so bescheuert bin ich ja nicht.
Naja, also, ja.
Was man nicht machen sollte, muss schon ein bisschen aufpassen, dass man das Zeug nicht in die Augen bekommt. Weil das Wasser, das tut dann schon, also es ist schon heftig. Der Salzgehalt ist zwar, also ich hatte es natürlich im Auge,
logisch,
weil ich natürlich Blödsinn gemacht habe. Ich habe versucht unterzugehen.
Der Handstand hat dann doch nicht geklappt. Ne?
Es hat nichts geklappt, aber es war so, weißt du, wenn du machst halt immer, entweder erst man ist 20, dann macht man 15 Jahre auf cool, dann ist man Mitte 30 und dann ist man vielleicht nicht mehr so cool, dann macht man Blödsinn und dann ist man so in unserem Alter und da ist dann eh alles egal und du bist völlig peinlich und versuchst alle möglichen körperlichen Verrenkungen, weil es egal ist, wer guckt und wie man aussieht. Und da passiert es dann halt dann schon, während diesem Blödsinn machen, dass mal so ein Spritzer Wasser ins Auge kommt. Und das ist hart. Und wenn ich mir jetzt mal überlegt hätte, also wenn ihr euch vorher, keine Ahnung, Männer und Frauen, vorher, eine Stunde vorher die Beine rasiert oder eine Gesichtsrasur macht oder unter den Armen rasiert, wenn ich mir das vorstelle, wenn man irgendwo an dem Körper eine Wunde hat und geht da rein, das muss brennen. Das muss brennen. Aber diese Mineral, man kann sich auch diesen Schlamm, man kann ja da auf dem Boden so diesen ganzen Schlamm, der drin ist, macht man sich auf die Haut. Das ist gesund wegen der Mineral.
Ich wollte gerade sagen, da ist sich doch bestimmt eine Wellnessindustrie drum aufgebaut. Ja, klar. Ja, logisch. Ne?
Und das ist alles umsonst. Man macht sich diesen Schlamm auf die Haut und man fühlt, jetzt mal unter uns, man hat das, man ist da so eine halbe Stunde drinnen und hat sich diesen Schlamm da und wäscht sich den wieder ab und dann geht man duschen, man fühlt sich besser. Lass es Placebo sein oder was auch immer. Ich hatte ein neues Körpergefühl, was ich dachte, das.
Du lass es raus.
Ja, ich lasse alles das raus. Es war irgendwie, es fühlte sich toll an, es fühlte sich auf der Haut toll an. Es hat Spaß gemacht und auf jeden Fall machen, wenn man in Israel ist oder in Jordanien, fahrt mal so ein paar Stündchen ans Tote Meer. Reicht schön. Auch schon.
Ja, klingt auf jeden Fall abgefahren.
Noch eins abgefahren. Was man auch machen sollte, wenn man da ist. Also wir hatten ja Amman, würde ich machen, Kings Highway, Totes Meer, Petra und dann noch was für die Augen. Wadi Rum. Hast du den Marsianer gesehen? The Martian? Mm-mm. Den Film?
Nein.
So, da ist der gedreht. Willkommen auf dem Mars. So, wir haben ja schon Petra gesehen, was schon landschaftlich abgefallen ist. Wadi Rum ist eine rote Wüste und du denkst, du bist auf dem Mars. Wirklich. Und du hast eine, das ist dann wirklich Wüste, da fährst du mit dem Jeep rein oder lässt dich mit dem Kamel reinbringen. Und was da toll ist, kann man einen Tag machen, kann man zwei Tage machen. Es gibt halt so, es gibt Felsformationen, auf denen man rumklettern kann. Es hat eine Weite, die ist auch wieder nicht greifbar. Du hast solche riesig große Sandsteinblöcke, in die du reinwandern kannst, wo so kleine Canyons sind, wo du auch klettern kannst und irgendwie speichert in den Sandstein und der Mischung aus Granit speichert er aber auch Wasser. Also du bist mitten in der Wüste, du hast quasi Oasen in den Felsformationen drin. Mhm. Und das ist abgefahren. Also Wadi Rum als Wüste, als für die Augen machen.
Und das klingt auch alles nach extrem schönen Sternenhimmeln.
Ja, Wadi Rum, auch wieder keine Lichtverschmutzung.
Ja, eben deshalb.
Und auch Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Du kannst... so viele Bilder kannst du gar nicht machen und sollte man auch gar nicht machen, weil man es einfach genießt. Du setzt dich in so eine rote Sanddüne rein oder stehst auf so einem Felsplateau, sind so ganz so Felsformationen, die halt über Millionen von Jahren halt geformt wurden, vom Wind, vom Wasser, von der Sonne, von der Hitze. Also Wadi Rum auf jeden Fall machen. Das ist halt auch echt spannend, wenn da Wasser ist. Es gibt da einfach Zeiten, wenn da Wasser ist und diesem, ne, in der Wüste halt dieses klare Wasser, die Kombination ist toll. Also das sind so die Punkte, die ich sagen würde. Jordanien, Amman, den Weg ist Tote Meer, Petra und noch Wadi Rum als Höhepunkt.
Gut, wenn ich das alles nicht in einem Tag schaffe, würde ich ja abends noch was essen gehen. Was ist das Gericht, das ich mir bestellen sollte?
Levantinische Küche. Also die Küche, der Jordanier isst sehr, sehr gerne. Und so typisch in Jordanien ist, dass man Meze hat. Meze sind Vorspeisen. Mhm. Also wenn du ins Restaurant gehst in Jordanien, gibt es erstmal Meze. Das ist sowas wie so kleine, stell dir Tapas vor, so Appetithäppchen.
Okay, ne? Ja.
Also da gibt es sowas, was man kennt, ist Taboulet.
Ja.
Ne? Kennt man die Küche, ne? Also Petersilie, Minze, Tomaten, Bulgur, Baba Ganoush, waren wir zwei, lustigerweise beim Libanesen essen vor ein paar Wochen.
Ja, okay. Ne?
Also diese Auberginenpaste ist so ein Klassiker.
Schön.
Oder Malfouf, das ist so eine klitzekleine Kohlroulade mal übersetzt, so gefüllt mit Lammfleisch und Reisfüllung. Und von diesen kleinen Meze, viel mit Joghurt, viel so mit Croutons, Brotkrusten. Also sehr vielfältig, gibt es so 30, 40, 50 typische jordanische Meze. Und wenn du dann noch nicht satt bist, gibt es als Hauptgericht ganz toll viel mit Lamm, also viele Fleischgerichte.
Ja.
Also für Vegetarier und Veganer gibt es ganz viel, weil es so eine ganz breite Küche hat. Es hat nur das Beste aus dem Nahen Osten. Also wer vorher mal in Israel war oder im Libanon oder auch in der Türkei, der erkennt vieles wieder. Und man kann richtig fein essen, richtig toll essen. Und Ja, es gibt einen jordanischen Wein dazu, es gibt sogar jordanisches Bier, aber meistens ist in den meisten Restaurants gibt's halt so Softdrinks, so alles so Joghurtdrinks und halt Früchte, halt Obstsäfte. Obstsäfte, Granatapfelsaft. Jochen, Granatapfelsaft, aber da auch Unterschiede, weil es gibt ja, wir haben hier in Deutschland, wenn wir mal Granatäpfel kriegen, so aus der Ecke gibt's ja so 2-3 Sorten, die haben halt 10 Granatapfelsorten. Das eine ist dunkler oder süßer, bitterer. Schön, schön. Und das ist ganz toll. Es ist auch ein Kaffeeland. Die haben so einen Berber-Kaffee. Also essensmäßig, da kann man jetzt gar nicht zu, können wir fast nochmal levantinische Küche machen. Das ist ganz breit aufgestellt, sehr fein. Überall hast du auch Sandwiches und mit sehr viel Liebe gemacht. Also richtig schlechtes Essen hatte ich da nicht. Und ich fand diese Meze, diese ganzen Vor-, ich finde es ja toll, wenn man so ganz viele verschiedene Sachen probieren kann. Und die Jordanier essen auch so, dann wird halt der Tisch vollgestellt mit so kleinen Tapas und jeder probiert mal davon und davon und davon. Und das hat total Spaß gemacht. Es ist ein Land, um nochmal so den Bogen jetzt am Schluss zu kriegen in die letzten Minuten rein. Es ist ein liberales Land, ein liberales islamisches Land, in das man gut fahren kann. Natürlich, Petra jetzt auch, da waren dann irgendwelche Touristen, amerikanische Touristen, sorry, wieder die Amis, die dann in, ich habe Frauen in Hotpants gesehen, die da durchlaufen, wo du auch dann denkst, mein Gott, muss das sein, wenn man sich ordentlich anzieht, ne, jetzt, man soll vielleicht nicht händchenhaltend da rumlaufen und sich nicht öffentlich irgendwie die Zunge in den Hals stecken,
ja.
Wenn man das,
gesunder Menschenverstand,
gesunder Menschenverstand, ein bisschen Respekt vor der Tradition da und dann kriegt man das auch zurück und man kommt gut mit Englisch durch. Ich finde, es ist ein tolles Land, um als Pärchen zu reisen, allein zu reisen, auch als Frauen in der Gruppe kann man da gut reisen, individual, aber als Package. Es ist wirklich ein Land, was ich auch glaube, wenn das, dass das in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nochmal so durch die Decke geht. Und wenn ihr jetzt da noch hin könnt, macht das, wo vielleicht noch nicht so viel los ist.
Schön. Auch schön für die späten, also so die Nebensaisons, so früher Frühling, später Herbst oder so. Vielleicht sogar im Winter ist da auch gut zu wissen. Da kann man auch gut aus der Kälte raus. Das ist doch gut. Ja, klingt wunderbar. Ich habe jetzt ein bisschen Bock. Von daher kann sein, dass ich dir das nachtue und genau das so mache. Und dann die Treppen hochsteige. vielen Dank, schön.
Sehr gerne.
Daniel, ich glaube auch, da wird was geben. Wie gesagt, ich höre es immer öfter und ich glaube, das wird den Mainstream weiter erobern, das Land. Und das ist schon mal gut. Und
das tut dem Land auch gut. Also ja. die viele leben da vom Tourismus.
Das ist doch gut. Danke.
Gerne, gerne.
Wir möchten euch noch was mitteilen.
Ach, stimmt.
Jetzt hast du die Details da.
Ja.
Wir haben jetzt noch 2 Minuten und wir möchten euch gerne mitteilen, dass das wir letzte Folge irgendwie so angedeutet haben, nämlich, dass wir vielleicht zu euch kommen. Es ist tatsächlich so, wir haben es vollbracht, wir kommen auf Tour.
Wir kommen tatsächlich auf Tour, Leute.
Ja,
wir
Satz,
kommen auf Tour.
Ein Podcast geht auf Tour, das hätte ich mir vor einem Jahr auch nicht träumen lassen. Vor einem Jahr ging es ja los mit uns beiden und jetzt, das hat so viel Spaß gemacht beim 1Live-Podcast-Festival. Dass uns der Mensch, der das da auch mit uns veranstaltet hat oder Teile davon uns auch gefragt haben, ob wir das wieder machen würden. Ja, und wir haben jetzt ein paar Daten im Herbst, im späten Herbst, im November, glaube ich, gefunden und drumherum. Und die stehen natürlich auf unserer Website, also nee, auf unserem Instagram-Account, auf unserem Facebook-Account, ganz klar. Aber wir sagen sie jetzt hier schon mal hochoffiziell als weltoffizielle Verkündung. Bitteschön.
Am 10.11. sind wir in Köln im A-Theater. Alles 2019, die Reisen-Reisen-Tour 2019. 10.11. Köln A-Theater. 25.11. Frankfurt Brotfabrik. 26.11. München, Heppel und Ettlich. 27.11. in Berlin, Urania-Kino. 28.11. Hamburg, Hebebühne. Und am 3.12. sind wir am Dortmund im FZW-Club. Wie großartig das ist. Wir sind wirklich so ein bisschen auf Tour. Wir haben auch Tourleben.
Wir brauchen einen Bus.
Wir brauchen einen Bus. Sponsert uns einen Bus. Karten gibt's im Vorverkauf. Überall da, wo es Karten gibt. Also auch wo all die anderen Konzerte, also die richtigen großen Konzerte und Tours gibt, da gibt's auch unsere Tickets. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns besuchen kommt.
Genau. Mehr Details, wie gesagt, auf unseren Accounts. Alles zu nachlesen, wo es die Karten gibt und so weiter. Michael, wir müssen zum Schluss kommen. Unser Aufnahmegerät ist voll. Das haben wir auch selten geschafft. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Die Uhr geht runter auf 20 Sekunden. Ist das spannend, das ist was vielleicht passiert. Nein, danke fürs Zuhören. Jordanien, fahrt bloß hin. Wir sehen uns auf Tour und wir hören uns auch bald wieder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Gute Reise alle miteinander.
Bilder auf Instagram, auf Facebook und die Tickets für unsere Tour überall da, wo es Tickets gibt.
Adios.
Ciao.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.